Während ich meine Gedanken zu dieser Folge aufschreibe, sitze ich mit riesigem Bauch und Wasser im ganzen Körper, vor allem in den Füßen. Ich habe es ja nie geglaubt, wie das so ist, auf dem Sofa und bin in der 40. Woche schwanger. Das ist aber jetzt nicht der Zeitpunkt der Aufnahme. Es ging dann nämlich alles ganz schön schnell. Während ich jetzt die Folge aufnehme, ist unser Baby schon da und 8 Wochen alt. Am Tag von der Aufnahme, an dem ich nämlich meine Notizen fertiggestellt habe und ich abends die Folge aufnehmen wollte, ich habe dann auch zu meinem Mann gesagt, ich brauche heute Abend das Büro zum Aufnehmen, sind dann echt die Wehen losgegangen. Mehr dazu zur Geburt und wie das alles gekommen ist, aber später, jetzt erstmal auf Anfang. Hallo, ich bin die Kathi von Emmy Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung, für intuitives Essen und für ganzheitliche Frauengesundheit. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen in den Griff zu bekommen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Es ist gar nicht so einfach für mich gewesen, das alles zu rekapitulieren, weil ich nie Tagebuch geführt habe. Es kam und kommt mir auch immer noch so vor, als wäre ich wirklich ewig schwanger. Und irgendwie ging dann alles doch ganz schnell, also total verrückt. Als Empfehlung zu Beginn, wenn du die Folgen Nummer 73 und 74, ich bin schwanger, noch nicht gehört hast, dann hör dir die zuerst an, dann macht auch diese Folge wirklich Sinn, dass du erstmal so den Anfang und meine Themen schon mal verstanden hast und schon mal gehört hast und dass ich nicht jetzt hier ins Blaue erzähle. Also Nummer 73, 74, ich bin schwanger. Im besten Fall zuerst anhören. Auch wenn unser Kind ein Wunschkind ist, das habe ich in der ersten Folge auch schon erzählt, und auch immer noch ein Wunschkind ist, waren die ersten Wochen von der Schwangerschaft für mich sehr, sehr, sehr schwierig. Und heute kann ich auch wirklich sagen, es waren wirklich die schwierigsten Wochen in der ganzen Schwangerschaft. Zum Glück, muss ich sagen. So, für den Zeitrahmen. Die ersten 12 Wochen waren bei mir vom 13. September, da habe ich meinen Schwangerschaftstest gemacht, bis Mitte November 21 letztes Jahr. Und bevor ich jetzt alles von meiner Schwangerschaft erzähle, nochmal zu Beginn der Disclaimer. Ich erzähle hier wirklich nur über meine persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse, welche Tipps ich dir aufgrund von diesen Erfahrungen geben kann. Ich bin wirklich unglaublich gesegnet und dankbar, dass ich so schnell und komplikationslos schwanger geworden bin, dass die Schwangerschaft auch total komplikationslos war, die Geburt so semi, aber auch danach es wieder gut gelaufen ist. Ich weiß, das ist nicht immer so, und wenn das bei dir nicht so ist, dann ist es nicht deine Schuld. Als Tipp wirklich, frag dich, was kann ich daraus lernen, dass es bei mir gerade so läuft? Was will das Universum, dass ich für mich aus dieser Situation mitnehme? Bei mir war das aber anscheinend einfach nicht mein Thema. Und glaub mir, ich habe sehr, sehr, sehr viele Themen mit und in der Schwangerschaft bearbeiten dürfen und darf sie auch jetzt nach der Schwangerschaft noch. Aber dazu gleich mehr. Fühl dich nur verstanden, auch wenn das bei dir anders ist, und nicht verurteilt oder dass irgendwas mit dir nicht stimmt, weil das ist eh schon echt in der Schwangerschaft immer wieder das Problem. Bei mir zumindest war das so, dass ich ganz, ganz oft gedacht habe, bei mir ist irgendwas falsch. Nach der Folge zu meinen ersten 12 Wochen war ich ein bisschen unsicher, ob ich damit nicht zu weit gegangen bin. Also ob ich jetzt irgendwie einen Shitstorm bekomme wegen meiner Ehrlichkeit, weil ich so gejammert habe und weil ich jetzt nicht vor Glück auf Wolken über den Himmel tanze. Aber im Gegenteil, das Gegenteil war der Fall. Ich habe so, so viele Nachrichten bekommen. Und vor allem mit dem Tenor, dass keine sagt, wie es wirklich ist. Und das war wirklich immer wieder der O-Ton der Nachrichten, dass keine sagt, wie so eine Schwangerschaft wirklich ist. Ich muss aber sagen, ich kenne auch ganz, ganz viele, die eine andere Schwangerschaft erlebt haben, die da, die das überhaupt nicht unterschreiben würden, wie ich das empfunden habe. Deswegen, wenn du sagst, okay, Schwangerschaft war für mich total geil, oder es kann auch sein, dass es für dich total geil ist, dann ist es einfach anders. Für die, die sich da verstanden fühlen oder die auch so Themen hatten, wie ich sie habe, dann freue ich mich echt so sehr, dass ich da irgendwie weiterhelfen kann. Und wenn du irgendwie ein Thema hast mit Schwangerschaft und so weiter, dann schreib mir gerne. Ich beantworte total gern Fragen. Kontakt kommt am Schluss. Das ist jetzt schon wieder total chaotisch hier. Aber es ist die erste Folge mit Stillbrain. Deswegen, ich bleib dabei. Ich erzähle, wie ich es empfunden habe, zu 100% ehrlich und absolut ungeschönt. Und schön war einiges, aber einiges auch nicht. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir meine erste Folge nochmal angehört. Und eine liebe Freundin hat beim Pizzaessen, da war ich noch mit riesen Bauch, dann gefragt, ob ich denn nochmal eine Podcast-Folge zur Schwangerschaft machen werde. Und dass das doch eine super Möglichkeit ist, so zum Abschluss, zur Reflexion. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist echt eine coole Idee. Und deswegen habe ich mir eine ganze Woche Zeit genommen, in der ich dann bewusst alles nochmal reflektiert habe, mein Journal durchgegangen bin, die Folgen eben nochmal angehört habe und wirklich versucht habe, alles nochmal zusammenzufassen und auch Erkenntnisse zu gewinnen. Und das mache ich jetzt mit dieser Folge. Meine Erfahrungen aus dem zweiten und dritten Trimester. Das zweite und dritte Trimester habe ich jetzt mal in eine Folge gepackt, weil die wirklich für mich sehr, sehr ähnlich waren und einfach nicht aufzuteilen waren. Wenn du die Folgen zum ersten Trimester gehört hast, dann weißt du, bis zur 12. Woche war es bei mir ziemlich krass. Ich hatte wirklich starke körperliche Symptome, von Übelkeit, Schlafstörungen, wirklich auch komplette Erschöpfung und so weiter, also was man halt so hört. Aber was für mich fast das Schlimmste war, waren die Ängste, die ich entwickelt habe. Also es waren wirklich, so rückblickend würde ich sagen, so eine depressive Episode, die ich entwickelt habe. Ich weiß es nicht, ob es vom Sport gekommen ist oder weil ich halt vorher viel Sport gemacht habe und dann konnte ich halt nicht mehr zum Park laufen, dass ich dadurch so eine depressive Episode entwickelt habe. Aber es war wirklich krass. Ich habe mir wegen allem Sorgen gemacht. Das habe ich fast am schlimmsten empfunden. Das hat dann auch wirklich angehalten bis zur 12. Woche, so ganz klassisch. Und ab der 12. Woche gab es dann so gute halbe Tage. Dann war es wieder ein bisschen schlechter, aber es war immer wieder ein guter halber Tag dabei. Also man hat wirklich gemerkt, es geht jetzt rauswärts. Ab der 14. Woche war dann 80% gut, würde ich mal sagen. Also noch nicht so wie davor, aber es war schon echt okay und ich habe total gemerkt, dass es mir besser geht. Und ab der 16. Woche, also so Ende 4. Monat, habe ich mich dann wieder wie ich selber so gefühlt. Also es war wirklich eine Veränderung. Ich habe nicht mehr so viel schlafen müssen. Ich konnte weiter spazieren gehen. Ich konnte so Schwangerschaftsworkouts machen. Ich war beim Schwimmen. Ich habe so Mini-Mini-Bergtouren sogar machen können. Also ab da war es echt wieder okay. Die ersten 4 Monate waren krass und dann war es echt wieder okay. Du hörst aber okay. Also um ehrlich zu sein, ich mochte es nie schwanger zu sein. Also es ist auch nicht besser geworden nach den ersten 12 Wochen. Also die körperliche Symptomatik, die psychische Symptomatik, aber es war nie so, dass ich gedacht habe, boah, schwanger sein ist wirklich cool. Und das sehe ich auch bis jetzt nicht so. Nicht am Ende der Schwangerschaft und auch nicht nach der Schwangerschaft denke ich mir, boah, schwanger sein war mein Ding. Ich habe mich einfach so unbeweglich gefühlt, alles ist so anstrengend, ich habe mich unfit gefühlt, nicht so belastbar. Ständig nimmt man irgendwie Rücksicht auf das Baby, das man aber noch nie gesehen hat und am Anfang sieht man ja nicht mal den Bauch, also es ist irgendwie so surreal und trotzdem passiert zu viel und damit bin ich einfach nicht gut klargekommen. In der 15. Woche, also Ende 4. Monat, war dann so das wichtigste Ereignis für mich. Wir haben nämlich das Geschlecht erfahren dürfen. Und wir haben da ziemlich krass, fand zumindest meine Frauenärztin, einfach diesen NIPT, also diesen nicht-invasiven Pränataltest gemacht. Ich glaube, das ist die Abkürzung. Das heißt, da wird Blut von mir, also von der Mutter wurde dann Blut entnommen und über die das Blut wird dann die DNA des Kindes sozusagen rausgefiltert. Das ist ein ziemlich krasses Prozedere, dass das funktioniert, kann man sich auch einlesen, ist jetzt irrelevant, glaube ich. Und da durch diesen Kardiogramm, also die Chromosomen des Babys, die man dann eben rausfindet, sieht man halt, sind es zwei X oder ist es ein X und ein Y sozusagen. Und ich habe in der ersten Folge ja schon gesagt, ich habe mich in der Schwangerschaft sehr konfrontiert wieder gesehen mit den Themen Mutter-Tochter, Essstörung und so weiter. Also meine Hauptthemen einfach und ich hatte echt Angst, ein Mädchen zu bekommen, weil ich mir gedacht habe, da wird es dann sicher wiederkommen und wie wird es dann wohl laufen und möchte ich mich konfrontiert sehen immer wieder mit dieser Mutter-Tochter-Thematik, mit dem Essensthema, was einfach bei Mädchen viel, viel, viel häufiger ist als bei Jungs. Man kann sich das aber natürlich noch nicht aussuchen und das ist auch gut so, sondern es hat ja auch alles irgendwo dann seinen Grund und ganz, ganz viel positives Heilungspotenzial, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Aber ich war einfach in dem Modus, dass ich mir gedacht habe, boah, ich weiß nicht, ob ich das will und ob ich das aushalten kann. Und dann haben wir das Geschlecht erfahren und ta-da-da-da, es ist ein Junge geworden. Also wir haben einen kleinen Jungen bekommen und ich war wirklich erleichtert. Ich möchte einfach hier ehrlich sein, ich war so erleichtert, weil natürlich haben Jungs auch Themen und ich werde auch ganz, ganz viel bearbeiten dürfen, weil ich jetzt einen Jungen habe. Aber für mich war einfach so dieses Mutter-Tochter-Thema, das da absolut nochmal aufkommt und auch das Thema Essen dann nicht ganz so präsent und nicht ganz so im Fokus. Also große Erleichterung, mir ging es ab diesem Punkt einfach deutlich besser, weil ich dann einfach so einen kleinen Jungen gesehen habe, wo ich nicht so viele Trigger hoffentlich haben werde und nicht so viele von meinen Themen nochmal bearbeiten darf. Allerdings kamen dann trotzdem natürlich Familienthemen hoch, weil ich für, wenn das Baby dann da ist, also jetzt kann ich das sagen, unser kleiner Junge dann da ist, Unterstützung von meiner Mutter brauche und weil ich ja dann die systemische Therapeutenausbildung im Herbst anfange und in den letzten Jahren habe ich den Kontakt wirklich so wohl dosiert in mein Leben gelassen. Also es ist jetzt nicht so, wir hatten keinen Streit und wir haben auch sonst jetzt Kontakt und jetzt nicht irgendwie ein total zerrütteltes Verhältnis, also von außen wahrscheinlich ganz normal, aber ich merke immer wieder, dass da halt ganz, ganz viele Themen bei mir noch da sind, obwohl ich da schon so viel gearbeitet habe und das kam natürlich dann wieder hoch, weil als ich wusste, okay, wenn dieses Baby jetzt kommt, dann werde ich die Unterstützung einfach von meiner Mutter brauchen, weil ich in Elternzeit bin und die Ausbildung halt unter der Woche ist, wo mein Mann arbeitet und meine Mutter dann auf den Kleinen aufpasst. Also habe ich sie gefragt und sie hat sich mega gefreut, weil sie sich auch so auf das Baby total freut. Und für mich war das dann halt realer, dass jetzt mehrmals in einem relativ kurzen Zeitraum meine Mutter halt dann bei uns sein wird. Und ich musste da auch wieder ganz, ganz deutlich meine Grenzen verteidigen. Ich möchte da nicht so ins Detail gehen, aber es war schon schwierig und ich bin echt gespannt, wie das wird. Aber ich merke jetzt schon, mit Baby verändert sich die Konstellation und verändert sich auch die Sicht auf die Eltern. Also ich habe es schon oft gehört, aber es ist ja wirklich, wirklich krass so. Hätte ich nicht gedacht und es ist auch für mich total spannend, das jetzt so zu erfahren, vor allem im Hinblick auf die systemische Therapeutenausbildung, wo es ja ganz, ganz viel um Familiensetting geht. Kann ich aber wirklich dich nur ermutigen, wenn du Kinder bekommst und es mit den Eltern nicht so einfach ist, es ändert sich wirklich, wie auch immer, wenn man selber Kinder bekommt. Ein weiteres Thema, kannst du dir natürlich denken, was bei mir immer präsent war, weiterhin war Thema Zunahme, Sport und Essen. Das Thema Zunahme war dann wirklich gar nicht mehr im Fokus, weil ich mich nicht wiegen habe lassen. Also ich habe in der ersten Podcast-Folge und auch in dem Interview mit der Lena schon gemeint, das ist die Folge Nummer 80, dass wir uns nicht wiegen lassen und das habe ich die komplette Schwangerschaft und auch an der Geburt durchgezogen und auch dadurch muss ich natürlich zugeben, dass es optisch jetzt nicht so dramatisch war bei mir, also dass ich halt natürlich zugenommen habe, aber mehr am Bauch, bis auf das Wasser am Schluss und war das für mich jetzt eigentlich kein großes Thema mit der Zunahme. Was für mich aber auch unglaublich von Vorteil war, dass ich kein Instagram mehr mache. Ich werde auch in Zukunft, sage ich jetzt zumindest, wenn ich selber machen muss, kein Instagram mehr machen, weil das einfach für alle, die ein Thema mit dem Äußeren haben, unglaublich triggert. Ich habe auch schon eine komplette Folge zum Thema Instagram gemacht und warum ich da nicht mehr bin und wie ich dir den Umgang empfehlen würde, dass die Folge und die mit der Lena zum Thema intuitiv Essen in der Schwangerschaft verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Zum Thema Sport. Sport war weiterhin wirklich nur sehr begrenzt möglich, also zumindest im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Gegen Ende der Schwangerschaft waren es wirklich nur noch Erledigungen mit dem Fahrrad oder Spazierengehen, obwohl wirklich Spazierengehen am Schluss echt deutlich anstrengenderweise mit dem Fahrrad zu fahren. Ich bin dann immer mit meiner Riesenkugel mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Teilweise am Schluss hat der Bauch nicht mehr hinter den Lenker gepasst, aber es war trotzdem deutlich angenehmer, als zu Fuß zu gehen. Dann kannst du dir das Ausmaß ja vorstellen. Aber ich habe mich bis zum Schluss bewegt, bin rausgegangen, so gut es halt möglich war. Schwimmen wäre ja eigentlich eine schöne Sache, aber die Infektionsgefahr ist ja doch gegeben und dann habe ich die Tipps gelesen, ja, man soll ein Tampon in Olivenöl tränken und dann eben nur mit diesem Tampon ins Wasser gehen und dann habe ich mir gedacht, also Freunde, ich kann noch 40 Jahre, 50 Jahre, wie lange auch immer, 60, wenn's gut läuft, zum Schwimmen gehen, dann werde ich jetzt die paar Wochen nur aushalten, also bin ich auch nicht mehr zum Schwimmen gegangen. Der Sport hat mir extrem gefehlt. Also das merke ich jetzt vor allem nach der Schwangerschaft, dass das einfach so heftig mein Leben beeinflusst, wenn ich keinen Sport machen kann. Und nicht, weil ich da nicht wirklich aus einem Diätgedanken, sondern weil das einfach mein ganzes Lebensgefühl ausmacht. Fast alle meine Hobbys sind irgendwie auf Sport ausgerichtet und dadurch hat sich mein Leben so krass verändert und auch mein Körpergefühl so krass verändert und das hat mir wirklich die ganze Schwangerschaft lang gefehlt, als es mir halt dann besser gegangen ist. Und das wird wahrscheinlich einigen so gehen. Da hilft wirklich nur das Beste draus machen, aushalten und irgendwann geht's vorbei. Das Thema Essen. Also ich habe immer intuitiv gegessen. Das hörst du auch in dieser anderen Podcast-Folge zum Thema intuitiv Essen in der Schwangerschaft. Ich habe bis auf rohen Fisch oder abgepackte Salate oder geschnittenes Obst so abgepackt oder Alkohol und Drogen natürlich wirklich alles gegessen, was ich gewollt habe. Am Anfang habe ich das noch gemacht. Das habe ich auch in der ersten Schwangerschaftsfolge, Podcast-Folge erzählt. Aber dann wurde mir das echt zu blöd, weil das echt in eine Diät ausgeartet ist, dass ich wirklich irgendwann wirklich rohen Fisch und so abgepacktes Zeug und natürlich Alkohol und Drogen, aber sonst alles gegessen habe. Ich glaube, rohes Ei habe ich auch nicht gegessen, aber schon so weiches oder Spiegelei oder so. Öfters habe ich dann auch mal Fleisch sogar gegessen. Also das habe ich ja vorher wirklich nie oder fast nie, außer irgendwie nach einer Partynacht mal von einem Döner abgebissen oder so. Aber sonst habe ich vorher kein Fleisch gegessen. In der Schwangerschaft habe ich tatsächlich so einmal im Monat, würde ich sagen, Fleisch gegessen. Aber einfach, weil ich so mega Bock drauf hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist auch intuitiv essen, wenn mein Baby das jetzt möchte. Und dann habe ich ab und zu Fleisch gegessen. Blöderweise hatte ich am meisten Bock auf Parmaschinken. Der ist ja roh. Den soll man jetzt nicht unbedingt essen. Den habe ich dann auch mal gegessen. Was ich immer noch sagen kann, in der ganzen Schwangerschaft hatte ich eine sehr, sehr starke Intuition mit ganz deutlichen Aversionen. Also Gemüse war die ganze Schwangerschaft lang am Anfang am schlimmsten total bäh. Vor allem Zucchini fand ich abartig eklig. Ich mag Zucchini so gern eigentlich, aber das ging echt gar nicht. Dafür mochte ich alles, was grapefruitig, zitrusfruchtartig war mega gern. Alles so sauer, bitter. Grapefruit war echt mein Ding. Also ich habe Grapefruitsaft getrunken, pur gegessen. Eis, alles irgendwie, was mit Grapefruit oder Zitrusfrucht zu tun hatte. Und das ist auch jetzt noch so. Also das ist wirklich. Und Melone, genau, Melone war auch mein absolutes Ding. Auch die ganze Schwangerschaft war viel mehr süß. Also ich wollte immer eigentlich süß, 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 musste jetzt aber nicht unbedingt, nicht, also es waren jetzt nicht irgendwie die Haribos oder wirklich Schokolade, sondern einfach so Mehlspeisen, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Auch insgesamt wollte mein Körper viel mehr Fett als vorher. Also auch so Nussmusse und auch Naturjoghurt. Also sonst habe ich fast nur so Sojajoghurt, Lupinenjoghurt, also so vegane Joghurts gegessen. Und mein Körper wollte unbedingt so richtig cremigen griechischen Joghurt oder Naturjoghurt mit einem höheren Fettgehalt. Also da habe ich wirklich gemerkt, okay, der Körper will das und dann habe ich das natürlich auch gegessen. Und insgesamt auch viel mehr Tierprodukte, als ich vorher gegessen habe. Und dann habe ich das auch, ja, einfach so gemacht. Körperliche Symptome im zweiten Trimester waren eigentlich relativ wenig. Es war halt insgesamt so, dass ich viel, viel weniger belastbar war, dass ich schneller außer Atem war. Beim Schwimmen, als ich noch geschwommen bin, habe ich so Kontraktionen bekommen. Das war also nicht so easy, aber sonst war es echt voll okay im zweiten Semester. Ich bin alles mit dem Rad gefahren, auch in Berlin und in München. Und ja, es war echt absolut in Ordnung, muss ich sagen. Also für jemand, der nicht vorher Sport gemacht hat, hätte sich wahrscheinlich jetzt nicht viel geändert. So, also Yoga war okay, so einfache Workouts waren okay. Ja, kann ich wirklich nur sagen, dass das wahrscheinlich für viele ganz normal gewesen wäre. Im dritten Trimester war es dann schon anders. Also da hatte ich teilweise so richtig krasse Atemnot, weil unser Kleiner halt relativ weit oben immer war und meine Lunge dann ganz schön beansprucht hat und auch immer so unter die Rippe reingegangen ist. Also das war schon anstrengend. Ich hatte auch richtig krasses Stechen so am Muttermund, also da, wo er so drauf gedrückt hat. Das war auch mega unangenehm, aber alles immer nur so, wenn er ungünstig gelegen hat und dann konnte ich ihn aber auch wieder weg, schieben und dann war es wieder okay. Also das dritte Trimester war für verhältnismäßig echt in Ordnung. Was dann irgendwann krass geworden ist, sind Wassereinlagerungen. Also vor allem in den Beinen, das war so, so heftig. Ich konnte keine Schuhe mehr anziehen, nicht mal die ausgelatschtesten Birkenstock konnte ich mehr, ohne die Schnallen zu öffnen, also so weiterzumachen, reingehen. Also wie das im Winter gegangen wäre, da hätte ich mir wahrscheinlich echt Schuhe kaufen müssen. Es war echt heftig. Obwohl es noch nicht so heiß war im Mai, war das echt krass. Aber wie gesagt, also wenn es Wassereinlagerungen sind, da kommt man durch. Die psychische Belastung war insgesamt aber immer noch groß, also abgesehen von den körperlichen Symptomen. Ich habe zwar nicht mehr so die Angst gehabt, das Baby zu verlieren oder dass dem Baby was passiert, wie ich das am Anfang hatte, vor allem nach diesem NIPT, also nach diesem non-invasiven Test und auch der Feindiagnostik, die da in der 22. Schwangerschaftswoche ist, war das echt okay, nur hatte ich auf einmal so Angst vor Komplikationen bei der Geburt, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich es ja schon so weit geschafft, wenn jetzt noch was passiert, so, dann war das alles umsonst und so weiter und so fort, also, aber das konnte ich dann echt einigermaßen relativieren, weil ich eine richtig coole Klinik hier in München bekommen habe und da auch eine Level-1-Versorgung vorhanden ist, heißt also die beste Säuglings- oder Frühchenversorgung ist in dem Krankenhaus, die es halt in Deutschland so gibt und das hat mich einfach beruhigt. Hätten wir jetzt rückblickend nicht gebraucht, aber es hat mich einfach beruhigt. Und da war auch wieder so die Sache, woher kommt diese Angst? Also als ich dann reflektiert habe, ist mir klar geworden, dass diese Angst vor allem daher kommt, dass ich einfach so ungerne schwanger geworden bin und dass ich so ungerne schwanger war und dass ich dann gedacht habe, ja, was ist dann? Also es hört sich hart an, aber was ist dann? Dann mache ich das Ganze nochmal von vorne, abgesehen davon dann über diesen Verlust hinwegzukommen, über das wollen wir gar nicht reden, also das war alles einfach für mich ein großes Thema. Außerdem hat mich weiterhin beschäftigt dieser Glaubenssatz, wenn ich ein Kind bekomme, ist mein Leben vorbei. Weil ich ja so unglücklich war im Job, weil ich meine Prüfung unbedingt noch machen wollte. Ich hatte einfach so Angst vor einer falschen Entscheidung, dass ich das bereuen würde, ein Kind bekommen zu haben und dass halt auch das Kind dann unsere Beziehung so krass belasten würde. Und als kleiner Teaser, das ist definitiv passiert. Also habe ich mir einfach so einen krassen Druck gemacht durch diesen Glaubenssatz, wenn ich Kinder bekomme, ist mein Leben vorbei, dass ich unbedingt diese HPP, also die Heilpraktiker für Psychotherapie-Prüfung schaffen muss. Die habe ich ja in der Schwangerschaft noch gemacht. Habe da gelernt wie eine Blöde und habe mir einfach total viel Druck gemacht. Ich habe dann tatsächlich die schriftliche bestanden, obwohl die Prüfung im Ende 5. Monat war ich da, glaube ich, echt, oder 6. Monat. Ich weiß es nicht mehr, oder noch später, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im März, wer jetzt schnell nachrechnen möchte, im März habe ich die schriftliche Prüfung gemacht und habe die auch bestanden und das war echt heftig. Also die hat eine Stunde gedauert, war Multiple Choice und war echt, es ist was anderes, wenn man unter Zeitdruck eine Prüfung schreibt und dann wirklich am Schluss total unter Stress kommt, wenn man schwanger ist, als wenn man das nicht ist. Hätte ich auch nicht gedacht, aber mir ging es dann echt gar nicht gut. Und ich habe auch wirklich den ganzen restlichen Tag dann nur noch liegend verbracht, aber ich habe sie bestanden, Gott sei Dank, und konnte dann mich auf die mündliche vorbereiten. Dann habe ich mir aber so einen Stress gemacht, dass ich bei dem Termin, also 2 Tage bevor ich die mündliche Prüfung gehabt hätte, die ersten Wehen bekommen habe. Der Termin war leider auch sehr spät, also ich habe eigentlich gehofft, einen früheren mündlichen Prüfungstermin zu bekommen, der war aber leider sehr spät gelegt wegen den Ferien und war dann erst in der 36. Schwangerschaftswoche, also Ende 9. Monat. Für die, die es nicht wissen, Surprise, eine Schwangerschaft dauert nicht 9, sondern 10 Monate, also 9 Kalendermonate und 10 mal 4 Wochen, also 10 Monate. Und habe da halt als ersten Termin Ende 9. Monat bekommen und das war halt einfach zu spät. Ich habe mir durch den Druck dann, unbedingt die Prüfung schaffen zu wollen, so einen Stress gemacht, dass ich dann eben Wehen bekommen habe. Sonntagabend habe ich Wehen bekommen, am Dienstagmorgen wäre die Prüfung gewesen. Ich war faktisch fertig mit dem Lernen, aber sollte so sein. Wir haben jetzt während ich die Wehen hatte, hat der Frank dann mit dem Prüfungsamt telefoniert und die haben mir netterweise einen Nachtermin gegeben, der ist im November. Und jetzt darf ich die mündliche halt im November machen. Positiv ist aber, dass ich einen extremen Abstand von meinem Job bekommen habe und mir jetzt echt noch sicherer bin, dass ich mein eigenes Ding machen möchte, dass ich mich umorientieren möchte. Und das war auf jeden Fall trotz diesem Glaubenssatz, mein Leben ist vorbei, dann möglich. So, jetzt mal die ganzen Facts der Schwangerschaft zusammengefasst. Ich habe dann reflektiert, okay, woran lag das, dass es für mich alles so schwierig war? Ich würde wirklich sagen, es war der Transmittermangel. Also ich habe so viel Sport vorher gemacht, dann war natürlich Sommer vor meiner Schwangerschaft. Also Sommer und Sport sind ja immer die besten Lieferanten für gute Gefühle. Und dann kam der graue Herbst und ich bin nur rumgelegen, weil ich einfach so K.O. war und eben hatte die hormonelle Umstellung, die Übelkeit und so weiter. Und diese Kombination oder dieser starke Umschwung, glaube ich, hat einfach bei mir was ausgelöst. Dann natürlich die Glaubenssätze, wenn ich ein Kind bekomme, dann verwirkliche ich meine Träume nicht mehr. Ich bin nur noch Mutter, mein Leben ist vorbei und so weiter. Das war, obwohl ich so viel daran gearbeitet habe, auf jeden Fall in diesem Thema. Und es war vielleicht noch ein bisschen zu früh. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen warten können mit dem Baby. Ich war immer noch sehr im Widerstand, obwohl ich mich bewusst dafür entschieden habe. Und dann ist aber natürlich auch die Frage, was wäre später anders gewesen? Also hätte, Fahrradkette. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen oder jeder Frau empfehlen, sich Zeit zu lassen, auch wenn die Uhr tickt, was auch immer das sein soll, und es erst zu machen, wenn man sich wirklich sicher ist und sich wirklich das Kind fürs des Kindes Willen wünscht. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich mich schon sehr über den Sport definiert habe, was ich jetzt auf jeden Fall anders machen möchte oder noch mehr reflektieren möchte. Und der ist natürlich komplett weggefallen und auch natürlich die positiven Effekte. Und das hat auch zu der Situation, glaube ich, geführt. Es war aber auch ganz, ganz, ganz viel positiv, muss ich jetzt wirklich sagen und möchte ich auch wirklich sagen. Das intuitive Essen habe ich von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Auch die Körperakzeptanz hat sich so sehr verbessert, seit ich schwanger war. Ich konnte keinen Sport machen, ich habe mich wenig bewegt und durch dieses intuitive Essen ist mein Körper trotzdem relativ gleich geblieben. Eine gute Frage ist, was gewesen wäre, wenn ich wirklich sehr viel zugenommen hätte. Das hätte auch passieren können, das weiß man ja im Voraus nicht. Aber ich kann wirklich sagen, mein Körperbild, meine Körperakzeptanz und auch das intuitive Essen hat sich total verbessert durch die Schwangerschaft. Und das kann ich auch jetzt rückblickend aus der 8 Wochen nach der Schwangerschaft immer noch sagen. Obwohl mein Körper ganz anders ist als vor der Schwangerschaft, kann ich mich viel besser annehmen. Ich habe auch noch ein paar Tipps für dich, wenn du vorhast, schwanger zu werden oder vielleicht schon schwanger bist. Ein wichtiger Tipp war der Hypnobirthing-Kurs, den ich gemacht habe. Wenn du schwanger bist, dann hast du vermutlich schon mal vom Hypnobirthing gehört. Das ist eine Methode, mit der man sich auf die Geburt vorbereitet, die mit Hypnose oder so NLP, würde ich mal sagen, Trance, wie auch immer, arbeitet, die auch viel mit Affirmationen arbeitet. Und das hat mir, obwohl die Geburt dann doch im Endeffekt anders gelaufen ist, wirklich mega geholfen. Und ich habe da so coole Frauen kennengelernt. Also wir sind jetzt auch in so ein Dreier-Team und treffen uns mindestens einmal im Monat immer noch. Und das ist echt ein absoluter Gewinn. Also Hypnobirthing-Kurs kann ich sehr empfehlen. Dann kann ich als Tipp geben, ruh dich aus und halt einfach durch. Wenn es Scheißzeiten gibt, und die gibt's vermutlich spätestens am Schluss, dann versuch einfach, dich auszuruhen. Versuch nicht, krampfhaft irgendwas zu erledigen und dich weiterhin zu optimieren, sondern ruh dich aus, nimm dir die Zeit und ja, halt einfach durch. Ich habe wirklich während meiner letzten Schwangerschaftswochen den ganzen Tag, vielleicht hast du es mitbekommen, den Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard angeschaut. Also auf Englisch wurde das ja so live übertragen auf YouTube. Völliger Schwachsinn, und das hätte ich vor der Schwangerschaft hätte ich das nie gemacht, weil ich einfach immer am Hasseln war und immer irgendwas Sinnvolles machen wollte. Und da in der Schwangerschaft war ich einfach ausgenockt am Schluss. Und dann habe ich am Tag 8 Stunden, gut, ich habe auch einiges übersprungen, habe ich echt mir diesen Prozess reingezogen und recherchiert. Und da waren ja auch so tolle Psychologinnen dabei, toll. Oder in Anführungszeichen, habe mir dann eben die psychologischen Hintergründe angeschaut, weil ich das einfach super spannend finde und so weiter, und habe einfach total viel sinnlosen Quatsch gemacht. Und das war so heilsam. Das kann ich dir als Tipp wirklich nur geben. Ruh dich aus, halte durch, es wird vorbeigehen, und tu so viel Schönes, was dich irgendwie besser fühlen lässt, so viel eben du kannst. Dann als Tipp würde ich sagen, hast du einen echten Kinderwunsch, stell dir die Frage, und zwar Kopf versus Gefühlsentscheidung. Und zwar entscheide dich mit deinem Gefühl und nicht mit dem Kopf. Auch wenn jetzt vielleicht gerade ein guter Zeitpunkt ist, wo du denkst, es passt zeitlich gut rein, mach's, wenn du dich bereit fühlst. Und zwar wirklich von Herzen. Du kannst dich auch über den Kopf entscheiden und nur teilweise über das Gefühl, aber das wird anstrengender, wird härter, wird mit mehr Reflexionsarbeit verbunden sein, als wenn du es wirklich willst. Dann als weiterer Tipp, es ist eine Erfahrung. Die ganze Schwangerschaft ist eine mega Erfahrung, und ich kann dir den Spruch nur immer wieder ans Herz legen, der mich auch durch die ganze Schwangerschaft begleitet hat: Make your decision the right decision. Du wirst nie wissen, wie die andere Entscheidung abgelaufen wäre. Also jetzt zum Beispiel kein Kind zu bekommen, oder das kann man ja auf alles Mögliche umlegen, den Partner nicht zu verlassen oder den Partner eben schon zu verlassen. Was wäre gewesen? Versuch, die Entscheidung, die du getroffen hast, so gut wie möglich zu nutzen und das Positive dran zu sehen. Das war einer der wichtigsten Sprüche, der mich durch die ganze Schwangerschaft begleitet hat. Dann habe ich als Tipp für dich: Hör dir Podcasts an, schau dir YouTube-Videos an von Frauen, die Mütter sind und trotzdem erfolgreich das tun, was sie glücklich macht. Schau ganz viel an, hör dir ganz viel an, umgib dich mit positiven Beispielen. Und ja, versuch dir so eine positive Bubble zu schaffen. Dann kann ich dir als Tipp geben: Meide weiterhin Insta. Ich weiß, ganz, ganz, ganz viele werden sich denken, was will sie denn immer? Aber ich kann dir wirklich nur sagen, für mich war das ein totaler Gamechanger, da mich rauszunehmen. Mein Aussehen ist mir wirklich ziemlich scheißegal geworden. Und sobald ich wieder denke, ich muss irgendwelche Bilder machen, wie authentisch in Anführungszeichen auch immer, es macht was mit dir. Und es macht was mit dir, wenn du andere anschaust. Und weil immer sofort dieser Vergleich losgeht. Also überleg dir das mit Insta, hör dir gerne nochmal meine Podcast-Folge an. Und versuch mal das zu erspüren, was dir gut tut und was dir nicht so gut tut. Jetzt kommen wir zum eher haarigen Teil der ganzen Geschichte, nämlich die Geburt. Wenn du noch keine Geburt erlebt hast und du vorhast, Kinder zu bekommen, dann solltest du vielleicht diesen Teil mit der Geburt nicht unbedingt anhören. Ich habe mal gehört, der Garant für eine schöne Geburt ist, sich nur positive Geburtsberichte anzuhören. Also vielleicht versuchst du das und hörst dir wirklich nur richtig, richtig schöne, glückliche Geburtsberichte an, weil wie die Geburt dann läuft, liegt eh in vielen Fällen nicht in unserer Hand, und lieber sich auf das Positive konzentrieren als auf mögliche Komplikationen und Risiken. Ich kann dir sagen, meine Geburt war jetzt nicht ganz so einfach und auch nicht ganz so rosig. Also überleg dir gut, ob du dir das anhören möchtest. Ich halte dich nicht auf. Jetzt solltest du dich entscheiden. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, am Tag, an dem ich diese Folge jetzt aufnehmen wollte, gingen echt die Wehen los. Was jetzt nicht ganz verwunderlich war, weil ich ab der 36. Schwangerschaftswoche, also ab kurz bevor ich eben die mündliche Prüfung hatte, immer wieder Kontraktionen gehabt habe. Ich habe immer wieder Wehen bekommen, die dann aber wieder weggegangen sind. Dann haben wir wieder einen Spaziergang gemacht und haben geschaut, okay, kommen sie wieder, dann sind sie wieder gekommen, dann sind sie wieder weggegangen. Also so war das eigentlich ab der 36. Woche. Manchmal Tage, einen ganzen Tag lang, dann wieder 3 Tage Pause und dann ging es wieder los. Also ich war irgendwann schon echt so, dieses Kind wird niemals aus mir rauskommen. Ich werde für immer schwanger bleiben. War dann nicht so. Surprise. Unsere Hebamme hat auch gemeint, es ist noch keins drin geblieben. Mein Gefühl war eine Zeit lang ein anderes. Also an dem Tag, an dem ich die Folge aufnehmen wollte, das war in der 40. Schwangerschaftswoche, das war dann einen Tag vor dem ersten errechneten Termin. Ich hatte 2, hätte ich auch ein bisschen früher machen können, ja, weiß ich. Ging es dann tatsächlich los. Ich wusste das aber noch nicht. Ich dachte zu dem Zeitpunkt wieder, ja, jetzt kommen wieder Wehen und dann sind sie wieder weg und wir machen das Spiel wieder von vorne. Sie sind aber dann am Nachmittag ich fange anders an. Ich habe in der Nacht schon ziemlich unruhig geschlafen, war aber ansonsten eigentlich fit, weil ich ja dann auch die Podcast-Folge getextet habe. Ich habe dann noch gebadet am Nachmittag und eigentlich alles ganz gut. Um 15.45 Uhr, ich habe mir das alles genau aufgeschrieben, deswegen weiß ich das jetzt so, um 15.45 Uhr hat dann meine Gebärmutter richtig kontrahiert mit so einem Druck nach unten und ich hatte so elektrische Impulse, das habe ich vorher auch nie irgendwo gelesen, sowie so elektrische Impulse auf der Oberschenkelinnenseite. Das Ganze war aber jetzt nicht so schmerzhaft, hatte ich vorher auch so ähnlich, nur nicht so mit diesem Druck nach unten. Also das hat sich schon irgendwie komisch angefühlt. Dann haben wir, mein Mann und ich, noch einen Spaziergang gemacht, bei uns so durch das Viertel. Und ich dachte schon, puh, also ist jetzt schon mehr, aber jetzt auch nicht ganz klar, dass jetzt die Geburt losgeht. Und dann waren wir wieder daheim und ich habe mir gedacht, toll, es ist jetzt, geht jetzt wieder weg und morgen machen wir das Spiel wieder von vorne. Ab 21.30 Uhr war dann aber klar, okay, jetzt ist es anders. Diesmal ist es anders und es wird vermutlich auch so bleiben, weil ich dann echt regelmäßige Wehen hatte, so alle 6 Minuten. Also wer nicht in dem Thema ist, Es gibt eine Wehenzähler-App, da drückst du auf Start, wenn die Wehe losgeht, und auf Stopp, wenn sie vorbei ist. Und dann kannst du so tracken, wie der Rhythmus so ist. Und wenn die unter 5 Minuten Abständen, in unter 5 Minuten Abständen kommen, über 2 bis 3 Stunden, dann soll man ins Krankenhaus fahren. So ist die Empfehlung. Bei mir kamen die dann aber um 1:30 schon im 2 Minuten Abstand. Also auf einmal waren die im 2 Minuten Abstand und ich wusste gar nicht, okay, shit, dann sollten wir jetzt wohl los. Dann haben wir im Krankenhaus angerufen und die haben gemeint, ja, kommen Sie vorbei. In der Zeit zwischen 9:30 und 2 hat mein Mann gepennt, weil der hat auch nicht geglaubt, dass es jetzt losgeht, denke ich zumindest. Der sollte mir dann so den Rücken massieren, ist aber währenddessen die ganze Zeit eingepennt und dann haben wir gedacht, toll, das bringt mir jetzt auch nicht viel. Die Wehen wurden dann aber auch so stark, dass ich eh nicht mehr angefasst werden wollte. Und ich bin dann einfach hier immer so durch die Wohnung getigert und habe noch so die letzten Sachen in die Tasche gepackt, bis ich irgendwann zu ihm gemeint habe, ey, also alle 2 Minuten und so krass, dass ich mich nicht mehr unterhalten kann, wir müssen jetzt los. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und haben dann da am Kreißsaal geläutet und so ein netter Assistenzarzt hat uns dann aufgemacht, so mit der Info, ja, wir sind rammelvoll heute, warten Sie bitte hier. Dann haben wir in so einem Vorraum gewartet, das war eigentlich, also ich erinnere mich fast gar echt richtig nur in so Nebel an diese Wehen. Ich weiß nur, ich war immer wieder so an die Wand gelehnt und habe so ganz laut gestöhnt, bis wir dann irgendwann rein durften. Und mein Muttermund war halt wirklich nur fingerdurchlässig. Also das war schon die ganzen letzten Wochen so. Also keine Veränderung zwischen 9:30 und 2 in der Nacht. Dann bin ich ans CTG gekommen, also es ist der Schreiber, der Wehenschreiber, und auch die Herztöne vom Kind werden da gemessen und durfte dann in den Kreißsaal, wo auch eine Gebärwanne mit dabei war. Und ich bin dann echt sofort in die Wanne. Ich habe gleich gemeint, ich will in die Wanne und war dann da auch bis um 6:30 in der Früh, also 6.30 Uhr. Da war mein Muttermund dann bei 3 Zentimetern und ich dachte mir so, oh mein Gott, das wird ewig dauern, diese Geburt. Gegen 8.30 Uhr war der Muttermund dann schon auf 9 Zentimeter plus X, also fast vollständig geöffnet. Ich bin aufs Klo gegangen und auf einmal sind die Presswehen losgegangen. Also so richtig, das ist wirklich ein krasses Gefühl, wenn dein ganzer Körper so richtig nach unten drückt und du kannst eigentlich nichts dagegen tun. Soweit ist es ja alles noch voll okay, würde ich sagen. Also von 9:30 am Abend bis 8:30 am Morgen, 11 Stunden wären jetzt für mich okay, wenn dann die Presswehen losgehen. Tja. War aber nicht so, nämlich ich hatte dann 1,5 Stunden Presswehen und die Hebamme hat auch gemeint, ich soll jetzt pressen und habe gepresst wie eine Wahnsinnige. Leider hat sich unser Kleiner absolut nicht bewegt. Also der hat sich keinen Millimeter nach unten bewegt, der war nicht im Becken, ist nicht ins Becken, auch nach 1,5 Stunden Pressen. Dann hat sie gemeint, das ist jetzt blöd, dass der nicht ins Becken geht, weil durch dieses Pressen schwillt jetzt der Rand von dem Muttermund an und dann kommt der auch nicht mehr raus. Also ich soll jetzt bitte nicht mehr pressen. Ja, während Presswehen nicht zu pressen, ist absolut unmöglich, meiner Erfahrung nach. Also ich habe dann einfach so eine Appentechnik gezeigt bekommen, wie man dann eben gegen die Presswehen anarbeitet. Das habe ich dann 1,5 Stunden lang gemacht, hat aber nicht funktioniert. Dann haben sie gemeint, ja okay, dann machen wir jetzt eine PDA, Weil durch eine PDA, das ist so eine Rückenmarksanästhesie, wo der Schmerz dann weggeht, dann kann ich mich entspannen, dann presse ich auch nicht mehr und dann kann eben der Muttermund wieder abschwellen und der Kleine ins Becken gehen. Das haben wir dann gemacht, um 12 Uhr war dann so circa die PDA. Meine Presswehen sind aber leider nicht weggegangen. Sie wurden halt weniger intensiv, aber sie waren immer noch da und ich sollte immer noch dagegen arbeiten. Und das war wirklich Horror. Also, das war wirklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also, man kann gegen Presswehen nicht anarbeiten und schon gar nicht über so einen langen Zeitraum. Also, das waren ja dann von 11:30 bis 13:30. Sollte ich gegen Presswehen arbeiten. Ich erspare jetzt weitere Details. Es gab dann noch Komplikationen bei der PDA und ich bin dann noch kollabiert in der Zwischenzeit oder fast kollabiert, bis um 13:30 dann nochmal die Oberärztin gekommen ist, nochmal Ultraschall gemacht hat, nochmal untersucht hat und dann gemerkt hat, okay, der Muttermund ist weiterhin zugeschwollen, unser Kleiner ist immer noch nicht im Becken, also wir könnten jetzt, hat sie gemeint, nochmal einen Wehentropf anhängen. Und dann habe ich gesagt, also Freunde der Sonne, es ist 13:30, seit um 9:30 geht er nicht ins Becken, 9:30 am Abend, warum sollte er jetzt mit einem Wehentropf ins Becken gehen? Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und dann haben wir einen Kaiserschnitt gemacht. Um 13.54 Uhr, also dann ging es ziemlich schnell, nach 24 Minuten war dann unser Kleiner da und unser Kleiner heißt Janosch Ferdinand. Wir freuen uns wirklich sehr und in dem Moment war es auch wirklich eine krasse Erfahrung in dem Kreis, also in dem OP-Saal war das ja dann, das Kind zu hören, wie er schreit und ich habe dann, als er rausgekommen ist und die gesagt haben, ja, ihr Sohn ist jetzt da, weil man sieht's ja nicht hinter dem Vorhang, da habe ich immer gesagt, wieso schreit er nicht und dann hat er so erstmal ganz röchelnd geschrien und dann auch ganz laut und war schon eine krasse Erfahrung. Wir waren dann noch bis um 6:30 am Abend im Kreissaal. Ich habe ihn dann gestillt und wir haben einfach nur gekuschelt und es war echt mega, mega schön. Und um 19 Uhr bin ich dann auf die Wöchnerinnenstation. Also 9:30, 21.30 Uhr am 24.05. ist es losgegangen und am 25.05. um 13.54 Uhr ist unser kleiner Janosch auf die Welt gekommen. Rückblickend auf die Geburt, jetzt 8 Wochen später, würde ich sagen, sie war jetzt nicht traumatisierend oder so. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Frauen, die wirklich die Geburt als traumatisierend empfinden. Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber sie war schon so, dass ich da anfangs gar nicht gern drüber gesprochen habe. Ich habe auch meine Kaiserschnittnarbe komplett ignoriert. Auch die Wehen, also wer im Hypnobirthing sagt man Wellen. Also wer auf die Idee gekommen ist, diesen Euphemismus einzuführen, ich weiß auch nicht. Also nach der Geburt habe ich gesagt, wenn noch einmal irgendjemand Welle sagt, keine Ahnung, wie kommt man auf diese Idee? Das ist einfach so ein krasser Schmerz, dem man nicht entkommen kann, weil er immer wieder kommt. Und mir fehlen auch teilweise wirklich Erinnerungen an die Geburt oder ich kann es auch nicht mehr so richtig fühlen. So würde ich jetzt meine Erfahrung irgendwie beschreiben. Aber ich würde es nicht sagen, dass sie traumatisierend war. Auf der Randfact, auf der Karteikarte von meiner Hebamme stand oben dran, habe ich zufällig mal gesehen, Schock, in Anführungszeichen. Und dann habe ich mal gegoogelt und man nennt wohl Geburten, die für die Frauen traumatisierend sind, die werden, also da diagnostiziert man einen Schock, deswegen, in der Hebammensprache, wie auch immer. Also, sie sieht es wohl anders als ich, weil ich es ihr natürlich dann auch alles erzählt habe und wir darüber gesprochen haben. Also war jetzt nicht so schön, aber ich fand es jetzt auch nicht so. Wenn ich jetzt, glaube ich, unbedingt noch Kinder wollte, dann würde mich diese Geburt jetzt nicht davon abhalten, sagen wir es mal so. Nach der Geburt wurde ich gefragt, was denn so das Schönste an der Geburt war. Und das Erste, was ich wirklich ganz spontan geantwortet habe, dass die Schwangerschaft vorbei war. Und ich sage das jetzt ohne Versuch, mich nicht zu viel zu schämen, aber es war wirklich so, ich habe es gehasst, ich mochte es nicht, ich wollte wieder ich sein. Und das war wirklich so diese Erleichterung, dass jetzt dieses Kapitel einfach vorbei war. Und dieser Moment, wenn du dein Kind siehst, war jetzt bei mir nicht so Engelsglocken und die Welt bleibt für einen Moment stillstehen, ha, sondern es war eher so, ist er das? Der sieht gar nicht aus wie der Frank oder wie ich. Ist das wirklich unser Kind? Dann war ich ja durch diese vielen Medikamente und die PDA total benebelt, dass ich das auch gar nicht so richtig wahrgenommen habe, dass ich echt mal, ja, die ersten Momente erstmal so richtig klarkommen musste. Und ich kann wirklich jetzt sagen, die Liebe wächst von Tag zu Tag. Also es gibt wohl welche, die wirklich so diesen Aha-Moment an der Geburt haben. Bei mir war das eher so, von Tag zu Tag ist es krasser geworden. Und jetzt ist es so, schon so, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie mein Leben wäre, wenn mein Kind nicht mehr da wäre. Also so, selbst wenn ich jetzt wüsste, ihm geht's gut oder so, sondern ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, kein Kind zu haben, so, und nicht dieses Kind zu haben. Ich bin jetzt immer noch nicht babyverrückt und denk, oh, alles ist so schön, sondern ich mag mein Kind und ich liebe mein Kind und damit ist auch gut. Und ich würde wahrscheinlich alles für den tun. Aber es war nicht so dieses Ah, und die Wolken gehen auf wie in so einem Film. Woran ich mich erinnere, aber an diesem Geburtsmoment ist, dass der Kleine von Anfang an so eine Ruhe und Entspanntheit ausgestrahlt hat, so eine Zuversicht irgendwie, dass alles gut werden wird. Das habe ich von Anfang an so gespürt. Also auch da in dem OP und auch dann die ganze Nacht und die nächsten Tage und jetzt. Der ist so ein entspannter, ruhiger Typ, so ganz anders als ich irgendwie. Und ja, strahlt einfach so eine Zuversicht aus. Wieso? Ja, ich denke immer so. Wie so ein weiser alter Mann, so eine alte Seele in so einem Babykörper. So kommt er mir irgendwie vor. Und er bringt einerseits so eine Aufregung in unser Leben und gleichzeitig aber so eine Ruhe. Also, wie du hörst, das ist ein absolut entspanntes Baby. Er schläft ganz viel, er schreit eigentlich nie, fast nie. Außer wir checken nicht, dass er Hunger hat. Das passiert auch manchmal. Aber ansonsten ist er so ein entspannter, ruhiger, in sich ruhender Typ. Und das, ja, bereichert einfach total unser Leben aktuell. Das Wochenbett war auch so eine Sache. Also das Wochenbett sind so eigentlich die 4 bis 6 Wochen nach der Geburt. Und das ist echt die krasseste Zeit, also die ich seit langem erlebt habe. Also ständig fließen die Tränen wegen allem. Dann hat irgendjemand so eine süße Karte geschickt mit irgendeinem Teddy drauf und dann fangen wir beide, also Mann und ich, zum Heulen an, weil der Teddy so süß ist. Also das ist wirklich, passiert sonst eigentlich nicht. Also die Emotionen gehen auf und ab. Wenn der Kleine schläft, dann will man, dass er wieder aufwacht und schaut sich Bilder von ihm an, was er davor gemacht hat. Und umgekehrt, wenn er wach ist, dann ist man total K.O. und will, dass er einfach irgendwann schläft, weil es anstrengend ist. Es ist einfach anstrengend, permanent seine Aufmerksamkeit auf diesen kleinen Menschen zu richten und seine Signale zu deuten. Also es ist wirklich einfach eine Grenzerfahrung. Und wenn dich dieses süße Baby dann anschaut und gluckst, dann könntest du heulen und wenn du nachts um 3 einfach nicht checkst, was ihm denn jetzt fehlt, dann könntest du auch heulen. Also es ist eine ganz extreme Erfahrung. Was ich jetzt schon von ihm gelernt habe, ist, immer nur im aktuellen Moment zu sein. Also Vergangenheit und Zukunft interessiert ihn ja null. Und das merkt man einfach so sehr in allem, was er tut. Und das nehme ich mir so vor, weiterhin auch mehr zu machen. Auch ist für mich heute eine Stunde viel wertvoller als früher so ein ganzer Tag. Also es gab ja früher ganz viele Tage, wenn man Urlaub hat, am Wochenende, wie auch immer, wo man nur Zeit für sich hat. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich ganz, ganz wenig Zeit einfach für mich und muss jetzt auch dieses Aufnehmen der Podcast-Folge einfach rausschneiden aus meinem Tag. Muss da wirklich schauen, dass halt jemand auf Janosch aufpasst, dass dann immer wieder muss ich vielleicht doch rüber zum Stillen, aber so eine Stunde ist so viel wertvoller geworden, weil sie einfach seltener ist und weil es zeigt, was wirklich wichtig ist. Und der Podcast ist mir wichtig. Dann ist dem Kleinen so scheißegal, wie er aussieht. Und ich hoffe, das bleibt auch noch so, so, so lange so. Und ich versuche ihn dann da auch weiterhin zu unterstützen. Ihm ist scheißegal, wie sein Gesicht aussieht, wenn er heult. Und ihm ist scheißegal, ob ihm jetzt da die Spucke im Mund am Mund runterläuft. Und das ist einfach, zeigt, wie verrückt unsere Welt geworden ist. Wie wichtig uns unser Aussehen ist, das natürlich jetzt nicht für immer so sein kann, dass uns egal ist, dass uns Spucke aus dem Mund läuft, aber insgesamt, dass der Stellenwert des Äußeren einfach mal nochmal hinterfragt werden sollte. Dann zum Thema After Baby Body, diesem schlimmen und auch treffendsten Wort nach einer Geburt, weil das Baby ist ja dann weg, und der Körper ist noch da. Dazu möchte ich auf jeden Fall noch eine extra Folge machen. Vielleicht auch mit der Lena. Das haben wir uns in unserer Intuitiv-Essen in der Schwangerschaftsfolge schon vorgenommen. Dann war Stillen auch noch ein großes Thema für mich und ist es auch immer noch. War von Anfang an nicht einfach für mich, aber das ist wirklich so off-topic, das möchte ich jetzt hier nicht anschneiden. Wenn es Bedarf gibt, wenn jemand sagt, hey, interessiert mich, wie das mit dem Stillen gelaufen ist, schreib mir und dann schauen wir weiter. Aktuell macht mir Angst, kann ich rückblickend sagen, dass ihm etwas passieren könnte, dass ich vorher doch glücklich war und dann habe ich diesen Jungen bekommen, der so unglaublich toll ist und dann passiert dem was und ich stürze ins Unglück und ich hätte ihn nicht bekommen müssen. Ich hoffe, man kann den Gedankengang folgen. Auch, dass unsere Beziehung, also von meinem Mann und mir, Schaden nehmen könnte. Also ich kann wirklich nur sagen, es ist einfacher, ein Kind zu bekommen, wenn die Frau da wirklich total drin aufgeht und total Bock hat und der Mann sagen kann, mach du das mal, ich unterstütze dich und du sagst mir, was ich machen soll. Ich kann dir sagen, bei uns ist es nicht so. Ich bin nicht so, dass ich denke, das ist, boah, ich kann mir nichts anderes, geileres vorstellen auf dieser Erde, als mich den Rest meines Lebens um ein Kind zu kümmern. Ich finde es super süß und schön mit ihm, aber das heißt nicht, dass es noch ganz viele andere Dinge gibt, die ich gern mache. Und mein Mann ist auch nicht so der Typ, der dann sagt, ich überlasse dir alle Entscheidungen, sondern wir diskutieren und diskutieren und diskutieren, was ist jetzt das Richtige, oder wäre nicht doch, statt dem 5. Mal den Schnuller reinzuschieben, jetzt wichtig, den in die Trage zu nehmen? Können wir jetzt nachts eine Wegwerfwindel nehmen? Wir haben uns doch geeinigt, dass wir nur Stoffwindel nehmen. Und also es ist anstrengend, diese Diskussion. Aber wir wachsen als Paar, weil wir ständig an uns arbeiten müssen. Das kann ich schon mal sagen. Wo ich aber zuversichtlich bin in der Summe ist, ich bin immer noch ich. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt ein anderer Mensch als vorher. Ich bin jetzt ein bisschen anders, weil ich mich jetzt älter fühle. Ich fühle mich als Mutter. Aber ich bin immer noch ich. Und mein Körper war mir nie egaler, als er jetzt ist. Also nicht im Sinne von ungesund egal, sondern wie ich aussehe, ist mir Schnurz geworden. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in einer anderen Liga. Ich bin jetzt in der, ich habe ein Kind bekommen Liga, was auch scheiße ist, weil ich ja dadurch mich wieder irgendwie definieren oder kategorisieren muss. Aber es ist mir wirklich egal, wie ich aussehe. Und ich mache trotzdem jetzt wieder Sport und ich schmink mich trotzdem noch und dusche mich regelmäßig, was ja bei manchen nicht so relevant ist. So ist es nicht, aber ich gebe nicht mehr so viel drauf, was andere über mich denken. Mein Äußeres. Dann werde ich trotzdem meine berufliche Veränderung in Angriff nehmen. Das habe ich mir noch mehr vorgenommen, nachdem ich jetzt ein Kind bekommen habe. Und meine Familienthemen, man glaubt es nicht, verbessern sich, weil der Fokus nicht so sehr auf mir, sondern vielmehr auf dem Kleinen ist. Und alle freuen sich, alle sind glücklich und man muss nicht mehr so viel, ja, alte Themen diskutieren. Und das ist eigentlich alles in der Summe ganz schön. Zum Abschluss möchte ich dir ein Fazit mitgeben mit so den 5 wichtigsten Punkten, den 5 wichtigsten Tipps, die ich dir geben kann. Nämlich, erstens, eine Schwangerschaft ist richtig krass und viel krasser, als ich es gedacht hätte. Und man sollte sie sich wirklich wünschen. Es ist deutlich einfacher, wenn du schwanger wirst, wenn du das wirklich von dir aus willst und fühlst, als wenn du denkst, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, der richtige Partner, du solltest, müsstest, könntest. Punkt Nummer 2. Gut wäre, hinsichtlich des Essens und auch in der Beziehung mit dem Partner gefestigt zu sein. Eine Schwangerschaft und ein Kind, hat man schon 100-mal gehört, aber es ist wirklich so, sind eine große Belastungsprobe für dein intuitives Essen, für deine Körperakzeptanz, für deine Beziehung. Und da solltest du gefestigt sein. Ich kann dir sagen, wir hatten eine sehr, sehr, sehr gute Beziehung vor der Schwangerschaft und wir hatten nie eine große Krise und ich bin so, so dankbar, wenn du mich schon länger hörst, dann weißt du das, wie ich meinen Mann immer hochlobe. Und es ist echt eine Belastungsprobe. Wir haben nie so viel gestritten wie jetzt und nie so viel diskutiert. Und also es ist wirklich eine Herausforderung. Und es wäre super, wenn du einfach gefestigt bist. Drittens, die Schwangerschaft kann ein Wendepunkt in deiner Selbst- und Körperliebe sein. Muss es aber nicht. Ich kenne ganz viele, die da wirklich sehr, sehr, sehr mit zu kämpfen haben mit der Schwangerschaft. Bei mir war es aber umgekehrt. Also ich hatte das Gefühl, es hat mir total viel gebracht. Also es kann ein Wendepunkt sein, muss es aber nicht. Mein 4. Tipp. Das Leben ohne Kind ist deutlich leichter, gleichmäßiger, mit viel, viel mehr Zeit für deine eigenen Interessen. Aber es ist auch einfach flacher und eintöniger. Du hast quasi viel weniger Ausschläge, sowohl nach unten als auch nach oben. Und es ist eine Entscheidung, was du dir für dich wünschst. Sagst du, okay, ich möchte lieber mich auf mich konzentrieren, ich möchte Ruhe, ich möchte Ausgeglichenheit, ich möchte an mir arbeiten können, ohne dass es irgendwie Stress bedeutet, wie auch immer. Ich möchte schöne Erlebnisse. Dann entscheide dich gegen ein Kind und es ist absolut nichts falsch daran. Wenn du aber sagst, ich möchte wirklich alle Höhen und Tiefen mitnehmen, sowohl nach unten als auch nach oben, die Ausschläge sollen groß sein, dann go for it. weil das ist dir garantiert, egal wie entspannt das Baby ist. Und der fünfte Punkt, das habe ich vorhin schon mal gemeint, make your decision the right decision. Wenn du dich gegen ein Kind entscheidest, dann weine nicht dem Leben mit Kind nach und denk dir nicht bei jeder Gelegenheit, wie wäre mein Leben dann verlaufen? Wie wäre mein Leben mit Kind dann eben ohne Kind verlaufen? Wie wäre mein Leben ohne Kind mit Kind verlaufen? Also versuch bei dem Punkt zu bleiben, für den du dich entschieden hast, und das Beste draus zu machen. Du hast dich an einer Kreuzung mutig für den Weg nach rechts oder nach links entschieden. Geh den Weg zu Ende, ohne zurückzublicken, und sieh das Gute, das du hast, und die Möglichkeiten, die sich dir bieten. Sie sind komplett unterschiedlich. Wenn du dir die Spucke vom T-Shirt nachts um 3 abwischt und das Kind weint und du die vollgeschissene Windel entsorgst, wenn du eigentlich müde bist und Hunger hast, dann denkst du dir schon natürlich, war das eine gute Entscheidung. Aber dann kommt wieder der schöne Moment, wo das Kind total süß ist und lacht und du denkst, hey, wie konnte ich das in Frage stellen, ein Kind zu bekommen? Umgekehrt kann ich mir total vorstellen, dass es einfach super schön ist, sich weiterhin sich selber widmen zu können, an seinen Beziehungen zu arbeiten, das Geld, das man verdient, für Persönlichkeitsentwicklung auszugeben und einfach es sich gut gehen zu lassen. Es gibt kein richtig oder kein falsch. Versuch nur nicht immer zu schauen, wo das Gras grüner ist, sondern schau, dass dein Gras grün wächst. Also sei wie immer dankbar, und ich sage das jetzt auch zu mir, weil das für mich auch die ganze Zeit jetzt über immer wieder anstrengend ist und mich mir denkt, aber ich habe nie wieder in Frage gestellt, ob ich dieses Kind will oder nicht. Unser kleiner Sohn ist unglaublich süß, unglaublich toll, und das sagen alle Eltern wahrscheinlich, aber bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ein Kind zu bekommen, und würde sie jetzt auch nicht mehr rückgängig machen wollen. Diese Podcast-Folge ist unglaublich lang geworden und ich habe viele Themen angesprochen. Wenn du irgendwelche Folgenwünsche zu Themen hast, die hier in der Folge nur kurz angerissen worden sind, dann schreib mir gerne. Du kannst die Kontaktmöglichkeit auf meiner Website emirosa.com nutzen. Du kannst eine Mail schreiben an kati@emirosa.com oder du kannst auch den Instagram Messenger benutzen. Also den Messenger benutze ich immer noch, obwohl ich nicht aktiv auf Instagram bin. Außerdem verlinke ich natürlich alle Folgen in den Shownotes, die ich genannt habe. Das ist die erste und zweite Schwangerschaftsfolge, wie man es nimmt, also Folge Nummer 73, 74 zu den ersten 12 Wochen, dann die Folge zum intuitiv Essen in der Schwangerschaft mit der Lena, und was war jetzt die dritte? Das ist das Stillbrain. Mir fällt es nicht ein. Auf jeden Fall noch eine dritte, die du dann in den Shownotes finden wirst. Und wenn du jetzt sofort etwas für dich selbst tun willst, absolut kostenlos, schau auf meine Website. Es gibt einen SOS-Kurs von mir, der für alle geeignet ist, die ein Thema mit dem Essen haben und sagen, hey, ich möchte da selbstbestimmt anfangen, mich dem Thema zu widmen. Dann lade dir den kostenlos herunter. Genau. Zum Abschluss ein toller Spruch, den ich mir selber immer wieder sage, aktuell mit einem 8 Wochen alten Baby. Scared? Good. We don't grow if we stay inside our comfort zone. Deine Kathi von Emirosa.